Ich predige über den 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 18 bis 29. 1. Johannes 2, Vers 18 bis 29. Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt wirklich viele Antichristen aufgetreten. Und daraus erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie gehörten nicht zu uns. Denn wenn sie zu uns gehörten, wären sie bei uns geblieben. Aber es musste offenbar werden, dass sie nicht alle zu uns gehören. Und ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass alle Lüge nicht aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Was ihr von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns gegeben hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben über die, welche euch irreführen. Und was euch betrifft, so bleibt in euch die Salbung, die ihr von ihm her empfangen habt. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand belehrt, sondern wie euch seine Salbung über alles belehrt, so ist es auch wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt ihr in ihm. Und jetzt, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er sich offenbaren wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn ihr wisst, dass ihr gerecht ist, so erkennet, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm gezeugt ist. Es gibt eigentlich drei zentrale Wörter in diesem Abschnitt. Das eine ist das Wort bleiben, das taucht 7-mal auf. Das andere ist das Wort Salbung. Und dann taucht hier dieser Name Antichrist auf. Ich weiß nicht, ob Sie alle wissen, was der Name Christ auf Deutsch bedeutet. Das ist ja ein griechisches Wort. Hebräisch hieß es Messias und auf Deutsch heißt es der Gesalbte. Das heißt, jeder, der Christ ist, ist in Gottes Augen gesalbt. Was bedeutet das? Im Alten Testament wurden drei Arten von Positionen gesalbt. Einmal die Könige, dann die Priester und die Propheten. Und dann gab es noch eine oder zwei Ausnahmen. Das heißt, Könige, Priester und Propheten wurden gesalbt mit Öl als Bild dafür, dass der Geist Gottes auf ihr Leben kommt. In der Bibel gibt es ja Bilder. So ist Öl ein Bild für den Geist Gottes bzw. auch für den Heiligen Geist. Und davon wurden drei Personengruppen betroffen. Sie wurden gesalbt zum Dienst. Niemals, dass sie sagen konnten, ich bin jetzt gesalbt, ich bin was Besseres, sondern sie waren nur deshalb etwas Besonderes, damit sie eine besondere Aufgabe erfüllen konnten. Nachdem Jesus kam und Pfingsten gewesen ist, hat inzwischen jeder Mensch die Möglichkeit, Christ zu werden. Und der Name Christ heißt ja Gesalbter auf Deutsch. Es bedeutet, dass in das Leben von jedem Menschen, der Jesus kennt, der Heilige Geist kommt. Also nicht nur auf einige Spezialisten, sondern in das Leben von jedem Menschen, der Christ wird, kommt der Heilige Geist, nicht etwa bei der Taufe oder Konfirmation, sondern er kommt dann, wenn Jesus kommt. Es ist nämlich der Geist, der Sohn schafft, und er kommt dort, wo der Sohn Gottes in mein Leben kommt. Das ist wichtig. Jeder, der Jesus hat, hat auch den Heiligen Geist. Ich brauche also nicht darum zu beten, Herr, gib mir deinen Geist, sondern der ist automatisch da, wenn Jesus in mein Herz kam. Jeder Christ ist ein Gesalbter, und wenn wir verstanden haben, Könige, Priester und Propheten wurden immer zum Dienst gesalbt, dann würde das bedeuten, dass jeder Christ gesalbt ist von Gott, um einen bestimmten Dienst zu tun. Und es wäre gut, wenn Sie mit Gott einmal darüber reden. Wenn ich dich kenne, Herr Jesus, jetzt, was hast du eigentlich mit mir vor? Ich bin ja gesalbt zum Dienst. Der Heilige Geist salbt aber nicht nur zum Dienst, sondern er führt auch in die Wahrheit des Wortes Gottes, dass ich die Bibel überhaupt als Wort Gottes verstehen lerne. Solange ich Jesus nicht kenne, ist die Einstellung zur Bibel gewöhnlich eine gewisse Ehrfurcht Aber man sagt, naja, da steht vieles Passable drin, aber auch einige Dinge, die müsste man ja heute schwer umändern, ein bisschen aktualisieren, modernisieren, damit sie wieder richtig up-to-date sind. Das ist meistens die Einstellung, wenn man Jesus nicht kennt. Wenn ich ihn kennenlerne, dann möchte ich die Bibel eigentlich nicht mehr aktualisieren, in dem Sinne, dass ich den Wortlaut verändere, sondern nur noch in dem Sinne aktualisieren, dass ich sie in meinem Leben anwende. Das sehe ich ja sehr gut. Wir merken aber, dass dort, wo Christen sind, gibt es durchaus auch unterschiedliche Meinungen. Und damals in dieser ersten Gemeinde war das durchaus auch schon so. Da gab es dann plötzlich Leute, die hatten höhere geistige Erkenntnisse. Die wussten auf einmal mehr. Die sahen Zusammenhänge, hatten, wie soll man das sagen, Gedankenblitze, sprachen dann von diesen höheren Weihen, von Erleuchtung durch das Licht. Aber wenn man ihr Leben verglichen hat mit diesen großartigen Formulierungen, stellte man fest, die lebten so richtig querfeldein, so sexuell freizügig, Moral spielte keine Rolle, Besitz wurde durchaus verschieden gehandhabt. Und er merkte mir irgendwie, das sind so Gegensätze, tolle Erkenntnisse, aber im Leben kann man nur sagen, vielen Dank, so bitte nicht. Und von diesen Leuten, die man Gnostiker nannte, Gnosis heißt Erkenntnis, das heißt Leute, die Erkenntnisse pflegten, aber ihr Leben brachte eine ganz andere Erkenntnis zum Ausdruck. Von denen sagte Johannes hier, sie gingen von uns aus, aber sie gehörten nicht zu uns. Das heißt, es gibt in einer christlichen Gemeinde, sicher auch heute Morgen hier, eine ganze Reihe von Menschen, die da sind, aber tief im Herzen noch nicht oder nicht dazugehören. Mit Kindern kann man manchmal so kleine Experimente machen, mit Erwachsenen vielleicht auch, haben wir schon öfters gemacht, so eine Taschenlampe mitgebracht, so eine tolle Lampe, so tollen Scheinwerfer und dann einem in die Hand gedrückt und sagt, knipp sie doch mal an, kam nichts raus. Ja, woran könnte es liegen? Gut, Batterie ist zu alt, Birne ist kaputt, kein Kontakt da. Nee, die Batterie ist neu, Birne ist ganz, aber sie brennt nicht. Und dann konnte man die Taschenlampe untersuchen. Da kann man so einen ganz kleinen, unscheinbaren Trick anwenden, indem man nämlich ein winziges Stück Tesafilm unten auf eine Batterie draufklebt, das ist ja durchsichtig, und wenn man das nicht ganz genau untersucht, sieht man den nicht. Das heißt, es entsteht kein Kontakt, weil so eine ganz durchsichtige Folie da unten draufklebt. Und erst wenn man die auch noch erkannt und beseitigt hat, dann brennt die Lampe. Und so ist es bei manchem Menschen, der in einer Gemeinde dabei ist. Er hat tief im Herzen so eine Art Tesafilm kleben, so ein Film der Selbstbestimmung, wo Gott nicht durchkommt. Und von außen sieht man das nicht. Man merkt nur manchmal an seinem Leben, das sieht man irgendwie gar nichts, dass er Christ ist. Ja, so an Auswirkungen. Und manchmal wird es dann deutlich, dass er irgendwann weggeht. Damals gingen die Leute weg, weil sie höhere geistige Erkenntnisse haben. Heute gehen sie manchmal aus anderen Gründen weg. Auf einmal sind sie verschwunden. Sie gingen von uns aus, aber sie gehörten nicht zu uns. Und das ist eigentlich schade, weil jeder zu uns gehören darf, weil jeder Jesus kennen kann. Dann ist hier die Rede von einem Antichristen. Das Wort Anti heißt ja gegen. Das ist also ein Gegenchristus, der den jetzigen Christus ja, absetzen möchte. Anti kann man aber auch in dem Sinne verstehen, nicht nur im Sinne von gegen, sondern auch im Sinne von anstelle von. Zum Beispiel früher hieß der Stellvertreter eines Feldherrn Anti-Feldherr. Das heißt, es war keiner, der war gegen den Feldherrn, sondern wenn der Feldherr fehlte, dann nahm er seine Stelle ein. Antichrist könnte man also sagen, ist einer, der gegen Christus kämpft und auch einer, der sich gerne an seine Stelle setzen würde. Ist natürlich fast das Gleiche in dem Fall. Das heißt, er möchte Christus in irgendeiner Weise austauschen gegen sich selbst. Und von dieser Person heißt es, dass sie kommen wird, und zwar wird Jesus wiederkommen und in Verbindung mit dieser Wiederkunft von Jesus wird dieser Antichrist kommen und auftauchen. Wobei Johannes hier spricht und sagt, sein Geist ist eigentlich schon in der Welt. Es gibt viele Antichristen, weil der Geist dieses Antichristes in ihnen steckt. Was hat Jesus dazu gesagt? In Johannes 5, Vers 43 sagte er, wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Das heißt, mich habt ihr abblitzen lassen, aber wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Da weist er hin auf diesen kommenden Menschen, der sich als Messias ausgibt und der von dem Volk Israel als Messias akzeptiert werden wird. Und dieser kommende sogenannte Messias ist dieser Antichrist, einer, der sich als gesalbter Christus ausgibt, als Messias, und ein religiöser und politischer Führer sein wird, dem es gelingt, ein Friedensreich aufzubauen in der Welt, für 3 Jahre etwa, ehe dann die ganze Sache in Fetzen auseinanderfliegt. Wahrscheinlich wird dieser Mann ein Jude sein, denn in der Bibel steht, dass er sich in den Tempel setzen wird, Tempel in Jerusalem. Der muss erst wieder gebaut werden, aber das geht ja ganz schnell. Und ich denke, das Volk Israel wahrscheinlich niemand anerkennen wird als Messias, der nicht in irgendeiner Weise jüdischer Abstammung ist. Vermutlich wird er die Weltreligionen vereinigen. Das ist nicht so furchtbar schwer, weil ja hinter ihm die Macht Satans steht. Und ich denke, hinter den verschiedenen Weltreligionen stehen verschiedene Spielarten dieses satanischen Geistes. Deshalb ist das für ihn nicht so schwierig, das zusammenzufassen unter einem neuen Haupt. Was mich persönlich tief bestürzt hat, vielleicht werde ich jetzt Widerspruch ernten, aber das macht nichts. Was mich tief bestürzt hat, war dieses Friedensgebet, in dem Vertreter verschiedener Weltreligionen zu ihren Göttern gemeinsam mit dem Vertreter einer christlichen Konfession gebetet haben, um Frieden. Ich sehe eigentlich etwas, was in dieser Linie liegt, die ich gerade hier andeute, eine Vereinigung verschiedener Religionen unter dem Stichwort Frieden und einem gemeinsamen Haupt. Vorläufer dieses Antichristes gibt es schon immer und heute natürlich auch. Es gibt viele, die von uns ausgehen, aber nicht zu uns gehören. Dazu gehören unter anderem auch christliche Sekten. Gibt es ja leider sehr viele. Ich will die gängigsten nennen und denke, dass dieser oder jener etwas davon weiß. Das ist zum Beispiel die christliche Wissenschaft oder die Christengemeinschaft von Rudolf Steinern oder die Mormonen, die Zeugen Jehovas, die Vereinigungskirche von Mr. Moon. Das sind alles sogenannte christliche Gruppen, die aber mit Jesus gar nichts zu tun haben. Woran man falsche Gruppierungen gewöhnlich erkennt, ist, wenn man fragt, was sagst du über das Kreuz Jesu aus? Der Teufel hasst das Kreuz Jesu wie die Pest, denn an der Stelle hat er seine Macht über die Menschen verloren. Er hat nur durch Schuld Macht über Menschen und an diesem Kreuz wurde die Schuld vergeben. Und deshalb wird man in all diesen Sekten und Gruppierungen immer einen Bogen um das Kreuz machen, weil hinter diesen Gruppierungen nie Gott steht, sondern immer diese Gegenmacht. Deshalb, wenn einer im Zweifel ist, worum geht's da, kann er immer mal so eine Schrift lesen und fragen, was wird dort über das Kreuz Jesu ausgesagt? Ist da vom Sühnetod die Rede oder von was ganz anderem? Ich will ein oder zwei Beispiele bringen von diesen Gruppen, wo einfach deutlich wird, um welche Mächte es geht. Christliche Wissenschaft ist vielen bekannt, ist so eine Gruppierung, die für Heilung eintritt, wo auch Leute wirklich gesund werden. Ich kenne persönlich diesen und jenen, der wirklich geheilt wurde. Zumindest bei einem weiß ich es, den ich persönlich kenne. Und ich will ein Beispiel erzählen, wo ein Mann an Tuberkulose schlimm erkrankt und wurde durch die christliche Wissenschaft geheilt. Die christliche Wissenschaft sagt, Sünde ist Einbildung, Krankheit ist Einbildung, Materie ist Einbildung. Alles, was zählt, ist nur das Geistige. Ich habe das hier sehr primitiv kurz gefasst. Deshalb muss man sich auf dieser geistigen Ebene entwickeln. Dieser Mann wurde durch die christliche Wissenschaft geheilt. Dann fing er an, sich für Jesus zu interessieren. Und je mehr er sich für Jesus öffnete, desto mehr kam seine Tuberkulose wieder zurück. Er wurde wieder richtig krank, musste dann in ein Lungensanatorium gehen. Und dort hat er sich wieder anders entschieden, das heißt, er hat sich wieder vom christlichen Glauben abgewandt und der christlichen Wissenschaft zugewandt und war sofort wieder gesund. Er konnte gleich wieder gehen. Hier sah man einfach eine Auseinandersetzung verschiedener Mächte in einer Person, und zwar der Macht Jesu und der Macht, die gegen Jesus steht. Beide können heilen, auf ihre Weise. Ich denke an ein anderes, da gibt es ja diese Vereinigungskirche, die viele Namen trägt, von diesem Koreaner Mr. Moon, der sagt, ich bin der wiedergekommene Christus. Sie hat ein Zentrum im Taunus, zum Beispiel in Camberg, sehr schönes Zentrum. Und dieser Mr. Moon sagt, ich bin dieser Christus, ich führe jetzt eine heilige Ehe, inzwischen mit seiner zweiten Frau. Wir waren einmal dort mit wenigen jungen Leuten, sprachen mit einem Mitarbeiter dieser Gruppe und ich sagte ihm, wissen Sie, wir glauben an die ganze Bibel, aber wir glauben nicht, dass Jesus, wenn er wiederkommt, in Korea wiederkommt, sondern wenn, wird er mit den Wolken des Himmels kommen und dann in Jerusalem. Und als wir darüber sprachen, bekam der Mann so einen richtigen Schüttelanfall, der fing an zu zittern. So wie so jemand, der Parkinson hat und sich im Moment gerade nicht unter Kontrolle bringen kann. Wir haben das Thema gewechselt und er hörte wieder auf zu zittern. Wir kamen dreimal an diesen Punkt und er fing dreimal an, richtig zu zittern. Und dann schließlich haben wir uns verabschiedet und sind gegangen. Jetzt kann man überlegen, warum hat der Mann gezittert? Immer bei dem Punkt, dass Jesus nicht in Korea wiederkommt, sondern in Jerusalem, beziehungsweise mit den Wolken des Himmels. Ich denke, die Macht, die in ihm drinsteckt, zitterte vor Jesus, der in uns war. Das war meine persönliche Erklärung. Das heißt, dieser falsche Christus zitterte vor dem richtigen Christus, weil er wusste, dem werde ich unterlegen sein. Das ist der richtige Herr. Jetzt könnte man über diese und jene Gruppe noch sprechen. Manche hat Erlebnisse mit der einen, manche mit der anderen Gruppe gemacht. Sie gingen von uns aus, aber sie gehörten nicht zu uns. Und es ist gut, wenn jemand zu uns gehört, wird er bei uns bleiben. Das heißt, bei Jesus bleiben und in der Gemeinschaft mit Christen bleiben. Aber nicht nur der Antichrist wird kommen, Christus wird kommen. Übrigens, wer über den Antichrist etwas lesen möchte, kann in der Offenbarung das Kapitel 13 lesen, nachher einmal zu Hause. Es ist ein ganzes Kapitel nur über diese Person. Da ist die Rede von einem Tier, das aus dem Meer kommt. Das Meer ist nicht das Mittelmeer, sondern das Völkermeer. Und unter Tier sollte man nicht ein Tier verstehen, sondern eine hochgestellte Persönlichkeit. Bei uns spricht man ja auch von einem hohen Tier und meint einen Menschen damit. Das heißt, ein Mensch wird aus dem Völkermeer kommen und wird Bedeutung gewinnen. Können Sie einmal lesen zu Hause, Offenbarung Kapitel 13. Jesus wird wiederkommen als der richtige Herr und darauf sollen wir uns vorbereiten. Sie kennen dieses Zitat von dem ehemaligen Bundespräsidenten Heinemann. Er sagte, alle Herren gehen, unser Herr kommt. Es ist gut, sich darauf vorzubereiten. Jesus ist ein Freund von jedem, der ihn kennt. Und es ist schön, mit einem Freund zusammen zu sein und ihn noch näher kennenzulernen. Die Ausrüstung heute für mich ist der Heilige Geist, der mir hilft, mit Gott in Verbindung zu stehen und seinen Willen zu tun. Bei diesem Heiligen Geist ist es wichtig, dass nicht nur ich den Heiligen Geist habe, sondern dass der Heilige Geist mich hat. Das ist das Entscheidende. Nicht nur, dass ich den Heiligen Geist habe, sondern dass er mich hat. Das heißt, Verfügungsgewalt hat über mich. Darum geht es. Wenn ich den Heiligen Geist habe, befähigt er mich, Gottes Willen zu tun. Der Heilige Geist schenkt mir einmal ewiges Leben. Er schenkt mir tiefen inneren Frieden. Er schenkt mir Führung, Verständnis für sein Wort und Mitarbeit in seiner Gemeinde. Aber mein Herz ist ein Schlachtfeld zwischen diesen zwei Mächten. Und für mich war ein Aha-Erlebnis vor einiger Zeit im Fernsehen, als die Rede war von dem KGB, ist ja vielen bekannt, diese Staatspolizei in Russland, die im Untergrund arbeitet, die besitzen ein Desinformationszentrum. Also eines ihrer Abteilungen ist eine Desinformationsabteilung, wo sie gezielt falsche Informationen in die Öffentlichkeit bringen, auch in die westliche Presse. Und da dachte ich, genau das ist eigentlich das Wesen des Teufels, der ganz gezielt falsche Informationen in die Öffentlichkeit setzt, um Menschen an der Nase herumzuführen. Natürlich gibt er das für die Wahrheit aus. Und ich vermute, dass jeder von uns diese Stimmen kennt. Er kennt die Stimme Gottes ein Stück weit, weiß, was richtig ist. Und dann gibt es solche falschen Informationen in ihm, die sagen, weißt du, wenn du zu deinem eigenen Vorteil lebst, ist es doch viel besser für dich, als wenn du Gottes Willen tust. Ein Stück Desinformation auch in uns, die bewusst an den Willen Gottes vorbeiführt. Und insofern ist mein eigenes Herz ein Schlachtfeld dieser beiden Mächte. Die Frage ist, wem ich Recht gebe, ob dieser Desinformation oder dieser Stimme der Wahrheit, die durch den Heiligen Geist in mir ist. Jeder Christ ist gesalbt, und er ist gesalbt, um Gottes Wort kennen und ausleben zu lernen. Und es wäre schön, wenn wir darüber beten. Herr, ich bin gesalbt, um dein Wort immer weiter kennen und ausleben zu lernen, damit auch meine Umgebung Gottes Wahrheit und Liebe versteht. Herr Jesus Christus, du weißt viel besser als jeder von uns, in welchem Spannungsfeld der Mächte und Informationen wir stehen. Wir beten, dass diese Stimme der Wahrheit durchdringt im persönlichen Leben und dass wir diesen Willen Gottes mit Liebe und auch Bereitschaft tun. Amen.